Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt, schönen guten Tag.
Wir können eigentlich nur anhand der laufenden Meter in den Archiven der Kollegen sagen, dass da 5% fehlen müssten. Was das im Einzelnen ist, können wir bis heute ja nicht sagen. Dazu müssten wir alles bergungserfasst, alles identifiziert und zugeordnet haben. Und so weit sind wir noch lange nicht.
Das sagt die leitende Archivdirektorin des Historischen Archivs der Stadt Köln, Bettina Schmidt-Scheier, gestern im Deutschlandfunk Kultur. Vor 10 Jahren, am 3. März 2009, stürzte das Archiv in eine Baugrube. 2 Menschen starben, rund 30 Regalkilometer an Dokumenten, Manuskripten, Fotos und mehr wurde von Bauschutt und Wasser bedeckt. Darunter die Nachlässe von Heinrich Böll, Irmgard Keun oder Jacques Offenbach. Dazu gleich ein Gespräch. Außerdem in dieser Sendung ein Rückblick auf das panafrikanische Filmfestival FESPACO und auf die Kunstavantgarde in Dresden in der Zeit der Weimarer Republik.
Ich glaube heute, dass ich einen Großteil meiner Kriegserlebnisse insofern von mir abgespalten habe, als dass mich wahrscheinlich, wenn ich das bewusst erlebt hätte, niedergedrückt hätte.
Er wurde 1932 kurz vor dem Ende der Weimarer Republik geboren, der Historiker und Jurist Arnulf Baring, der zu den lautesten und wahrscheinlich auch zu den unbequemsten Stimmen der Bundesrepublik gehörte. In den 1950er Jahren wurde er Mitglied der SPD, war auch daran beteiligt, den Mythos Willy Brandt zu gründen. 1983 wurde er dann allerdings aus der Partei ausgeschlossen, weil sein Engagement für den Bundesvorsitzenden der FDP, Hans-Dietrich Genscher, im Bundestagswahlkampf zu groß war. Arnulf Baring ließ sich in keine parteipolitische Schublade stecken. Er suchte sowohl den Dialog als auch den Streit, aber immer war er ein leidenschaftlicher Verfechter der Demokratie. Auch das sicher ein Resultat seiner Kriegserfahrung. Gestern ist Arnulf Baring im Alter von 86 Jahren in Berlin gestorben. Ich konnte vor der Sendung mit dem Historiker Paul Nolte über ihn sprechen. Paul Nolte ist der Nachfolger von Arnulf Baring am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin. Meine erste Frage an ihn: Wie hat er seinen Vorgänger in Erinnerung?
Ich bin Arnulf Baring gar nicht so häufig begegnet und habe ihn wahrscheinlich wie die meisten Menschen dann auch zunehmend in den Talkshows, im Fernsehen, in seinen medialen Äußerungen wahrgenommen. Aber ich erinnere mich sehr gut an die erste Begegnung, als ich noch nicht einmal in Berlin als Professor war. Das stand damals noch kurz bevor bei einer Buchvorstellung. Da war er zugegen und argumentierte, stritt ganz heftig mit und sagte dann einen Satz, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist: Die Jüngeren sollten doch auch mal den Schalldämpfer aus der Trompete nehmen. Also an dem, was da geäußert wurde, was von Jüngeren wie mir gesagt wurde, da missfiel ihm, dass das noch nicht offensiv, noch nicht streitlustig genug war, dass da noch zu viel Schalldämpfer drauf war. Also er wollte laut und streitlustig sein. Das ist mir unmittelbar in Erinnerung.
Ja, ich glaube, so haben ihn auch viele in Erinnerung. Es gibt ja diesen Satz von ihm, dass doch bitte die jüngere Generation auf die Barrikaden gehen sollte. Was genau hat ihn denn da gestört, sozusagen an der jüngeren Generation? Also, dass es da nicht mehr genug Geschichtsbewusstsein auch gibt oder nicht genug Bewusstsein für das, was Geschichte im Hier und Jetzt vielleicht sein kann?
Ja, ich glaube, er wollte die Bürger insgesamt, der Titel dieses Beitrags war, glaube ich, Bürger auf die Barrikaden. Also er war jemand, der ja auch so ein bisschen ein Bürgerschreck, ein Bürgerrevoluzer sein wollte, der die Bürger der Bundesrepublik aus ihrer Verschlafenheit, aus ihrer micheligen Zipfelmützigkeit, ja, so wie der Deutsche im 19. Jahrhundert schon als Klischee, dieser schlafmützige Mensch mit der Zipfelmütze gerade aus dem Bett gestiegen, kein politisches Bewusstsein, da wollte er die Menschen damals aufrütteln. In gewisser Weise war er damit, wie auch mit so manchen Äußerungen ist häufig über ihn gesagt worden, dass er seiner Zeit voraus gewesen ist. In gewisser Weise war das ja so ein Appell auch: Mensch, seid mal Wutbürger und nehmt das nicht alles hin. Vor allen Dingen aber war es ein Impuls, der aus seiner Generationserfahrung kam. Jemand, der Jahrgang 32 ist.
Der den Feuersturm in Dresden miterlebt hat.
Genau, den Feuersturm in Dresden miterlebt, überlebt. Und das war die Generation, die Männer vor allen Dingen dann, die dann in die Wissenschaft gegangen sind und sich aus dieser Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus ganz klar zur Demokratie in der Bundesrepublik, zum Westen bekannt haben und für die es auch ein Prinzip war, ja nicht schweigen, sondern, da sind wir wieder bei diesem Punkt, sich laut artikulieren und immer fest beim Westen stehen. Ist auch kein Zufall, dass er in seiner Biografie tatsächlich nicht nur eben sehr international, gar nicht deutsch-provinziell geprägt war, sondern eben auch in allen drei Ländern der ehemaligen Westalliierten der Bundesrepublik Zeit zugebracht hat, von mehreren Monaten bis mehreren Jahren.
Aber trotzdem war er auch jemand, der eigentlich schon sehr früh den Blick nach Osten gerichtet hat, der auf Probleme aufmerksam gemacht hat, der offenbar Angst davor hatte, dass sich die ostdeutschen Teile entvölkern würden. Wie sehr hat er denn da vorausschauend gedacht?
Ja, er hat dann in der Zeit nach der Wiedervereinigung vor allen Dingen eine kritische Begleiterrolle gespielt. Er kam ja sehr stark aus diesem westdeutschen bundesrepublikanischen Bewusstsein, aber hatte sich, wie viele auch durch seine Dresdner Herkunft, hatte er sich so ein bisschen auch bewahrt für diesen ostdeutschen Blick, so wie auch ein Außenminister Genscher. So hat er sich insbesondere über diese Situation des wiedervereinigten Deutschlands viele Gedanken gemacht und hat auch gesagt, Mensch, Leute, geht da im Westen nicht so bräsig ran, nicht so über selbstbewusst, nicht so arrogant ran. Diese Probleme fallen uns später wieder auf den Kopf. Aber bei allem war er doch eben ein ganz klarer, ja, ich glaube, so hat er sich auch selber bezeichnet, ein Patriot, dessen patriotischer Gestus eben manchen dann auch in seinen öffentlichen Auftritten schon wieder gehörig auf die Nerven ging, weil er immer wieder dieses Problem aufwarf, wie ist das mit Deutschland, geht es Deutschland noch gut? Und von daher war es in der Wahrnehmung von manchen, ich würde das nicht teilen, aber war es in der Wahrnehmung von manchen nur noch ein kleiner Schritt bis zu Positionen wie denen von Thilo Sarrazin. Deutschland schafft sich ab, sozusagen ein ähnlich pointiertes Nachdenken über Deutschland. Aber ich denke, Baring ist da der wesentlich rationalere geblieben, immer Argumenten zugänglich. Und er wollte sich auch immer gerne mit seinen Gegnern umgeben. Ihm war es am wohlsten, wenn er nicht in einem Klima des Konsenses war, sondern wenn er mit Leuten, mit denen er streiten konnte, die unterschiedlicher Meinung waren, am Tisch sitzen konnte. Arnulf Baring war in vieler Hinsicht ein Grenzgänger und er ließ sich nicht festnageln. SPD-Mitglied, das 1952 als junger Mann, das lag auch in einer Bewegung seiner Generation. Dann hat er sich später von der SPD entfremdet, sich aber auch nicht festlegen lassen unbedingt auf eine andere Partei. Er war ja auch ein Grenzgänger zwischen den Disziplinen, zwischen der Politikwissenschaft und der Geschichte. Dabei hatte er in Jura promoviert, war Volljurist. Also es war ihm ganz wichtig und er hat auch immer einen Punkt daraus gemacht, sich nicht festlegen zu lassen, sondern dieser Grenzgänger und ein bisschen auch dieser Störenfried in der politischen Kultur und in der Öffentlichkeit der Bundesrepublik zu bleiben.
Der Historiker Paul Neute zum Tod von Arnulf Baring, der gestern im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Vor 10 Jahren sackte das historische Archiv der Stadt Köln in eine Baugrube. 2 Menschen starben. Das Archiv gehörte bis zu seinem Einsturz zu den größten in Nordeuropa. Was unwiederbringlich verloren ist, das lässt sich noch gar nicht abschätzen. Es wird 30 bis 50 Jahre dauern, bis alle Archivalien wiederhergestellt sind, wenn das überhaupt machbar ist. In einem ersten Prozess wurde menschliches Versagen als Einsturzursache festgestellt. Ein Zivilverfahren steht noch an. Dabei geht es um eine Schadenssumme von über 1,3 Milliarden Euro. Viele der Geschädigten beklagen die schlechte Kommunikation und auch die mangelnde Information seitens der Stadt Köln. Zu denen, deren Archivalien verloren gegangen sind, gehört auch der Kölner Architekt Peter Bußmann, der unter anderem die Kölner Philharmonie und das Ludwig-Museum mitgebaut hat. Er kennt sich also mit den Behörden der Stadt aus und ich habe ihn heute Nachmittag gefragt, was seiner Meinung nach im Vorfeld des Einsturzes schiefgelaufen ist.
Ja, das würde ich mal so ausdrücken. Wir haben ja vor 40 Jahren dieses große Projekt am Dom gebaut, nicht? Über 200 Millionen, 250 Millionen. Und ich würde sagen, alles, was damals gut gelaufen ist an Kommunikation in der Stadt selbst, zwischen den einzelnen Abteilungen und natürlich auch mit uns Architekten und allen, das läuft jetzt alles nicht mehr so gut. Das kann man so umfassend mal sagen.
Aber welche Gründe gibt es dafür? Wo sehen Sie die?
Ich würde sagen, das ist die Krankheit der abgekapselten Zuständigkeiten in der Stadt. Die Kommunikation innerhalb der Stadt und dann natürlich auch mit den Außenstehenden, mit uns Planern, die funktioniert einfach nicht mehr so, wie das mal gewesen ist. Es wird sehr treffend formuliert oder wurde sehr treffend formuliert nach dem Archiveinsturz von der organisierten Verantwortungslosigkeit gesprochen. Also es gibt sehr viel Zuständigkeiten, aber keine Verantwortung.
Das heißt, Sie führen letztendlich den Einsturz auf mangelnde Kommunikation der verantwortlichen Stellen untereinander zurück.
Ja, ich sage nur mal als ein Beispiel, einige Zeit vor dem Einsturz waren ja schon Risse zu erkennen in dem Gebäude. Da hat man auch laut gegeben, hat gesagt, das muss man untersuchen und so weiter. Dann ist das untersucht worden, aber es wurde beruhigt, das kommt bei jedem Bau, bei einer Baustelle vor und so weiter. Und das wurde dann immer schlimmer, sodass die Aktenwagen in dem Haus schon von selbst liefen, weil der Fußboden schon schief war. Das waren doch alle Warnungen. Und die wurden einfach nicht richtig transportiert. Und das hatte dann dazu geführt, dass der Verantwortliche damals von dem Stadtarchiv das sehr gekündigt hat. Er sagt so, ich kann das nicht mehr verantworten, ist weggegangen. So, und das nur also als ein Beispiel.
Ja, naja, es gibt ja noch mehr Beispiele. Ja. Der Johann-Baptist-Turm, der in der Nähe sich deutlich neigte.
Ja, na klar, das ist nicht, als es war doch ein Minitekel. Da hätte man doch, als hätten doch alle Alarmglocken schlagen müssen. Mit das Kritische ist aus meiner Sicht jetzt, wenn es mal um Verantwortung geht, auch um die Schuldfrage bei den Verantwortlichen der Stadt. Es gab vor der Planung der ganzen Nord-Süd-U-Bahn eine Liste, auf der mussten eingetragen werden alle bedeutenden Bauwerke, die an dieser Linie liegen, die besonderen Schutz brauchen. Angefangen natürlich beim Dom, das ist ja klar. Und dieses Gebäude ist nicht auf dieser Liste gewesen.
Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, erstmal technisch. Vor dem Gebäude war der einzige Platz, wo man ein sogenanntes Gleiswechselbauwerk bauen konnte. Das ist ja die Ursache eigentlich von dem Ganzen. Es ist ja immer so, bei jeder U-Bahn-Strecke, wenn sowas geplant wird, nicht nur da, muss ja so ein Bauwerk gemacht werden, wo für den Fall, dass eine Bahn liegen bleibt, dass die dann da reingeschoben wird. Und nur an der Stelle war wohl, also sagen wir, der passende Platz, um sowas zu planen. Und ich kann mir nur so vorstellen, dass die da von den Planern ein Einfluss ausgegangen ist, dass das nicht auf der Liste war, denn sonst hätte man das da gar nicht bauen dürfen.
Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Ist Ihre These, dass man das Stadtarchiv deswegen nicht aufgelistet hat, weil man wusste, wenn man da diese Gleiswechselanlage baut, dann ist das nicht möglich, wenn das Stadtarchiv auf der Liste steht?
Ja, Sie haben mich ja eben gefragt, woran ich den Grund sehe. Nicht? Und das ist ein technischer Grund. Aber wie das genau gelaufen ist, da kann ich überhaupt nichts behaupten. Nicht? Da würde ich mich auch Vorwurf aussetzen, irgendwas nicht Beweisbares. Aber das ist für mich ist einer der vielen Gründe, die da schiefgelaufen sind. Nicht? Oder zumindest hätte man, wenn man das da gebaut hätte, viel, viel achtsamer sein müssen.
Aber gibt es sowas wie eine grundsätzliche Verantwortungslosigkeit auch schon früher im Umgang mit dem Stadtarchiv? War man sich vielleicht auch ganz lange einfach nicht bewusst, was man an diesem Archiv überhaupt hat? Also die Mitarbeiterzahl ist stetig zurückgegangen. Kann es sein, dass die Stadt Köln sozusagen da einfach nicht genug Wert auf die Arbeit im Archiv und die Bedeutung des Archivs gelegt hat?
Das würde ich so nicht unterstreichen können, weil ich weiß da zu wenig. Aber so eine Institution betrifft ja in der Regel nicht so viele Menschen, sondern die darin arbeiten und die da ihren Nachlass reingeben oder Vorlass. Und ist eine überschaubare Zahl von Menschen. Da war ja auch ein Vertrauen von all diesen Vor- und Nachlassgebern, dass das dort pfleglich behandelt wird. Und eben mein eigener Vorlass von unserem Büro ist ja auch da reingegeben worden. Also meine eigenen Sachen sind alle zerstört.
Ah, wann haben Sie den da reingegeben, Ihren Vorlass?
Ja, so ungefähr 2 Jahre vor dem Desaster.
Und Sie wissen, dass das alles zerstört ist?
Ja, ich kriege ab und zu mal ein paar Akten oder einen Hinweis, dass ein paar Akten gefunden wurden, aber die interessieren mich nicht so sehr. Aber was ich ganz, ganz schlimm finde, aus meiner ganz persönlichen Sicht, dass alle Architekturmodelle, und das sind ja mit die interessantesten Artefakte, nicht von Architekten, sind alle zerstört. Und die wird man auch nie wieder restaurieren können. Also Schriftstücke, die werden ja jetzt im Laufe der nächsten Jahrzehnte, was ja nicht dauert, das bis 50 Jahre, werden die so irgendwie wieder zusammengeflickt. Aber ein Modell wird sich ja niemals die Mühe machen. Ist auch nie davon die Rede gewesen. Muss ich einfach hinnehmen.
Es steht ja diese Zahl von 95% im Raum, wenn es um die Rettung der Archivalien geht. Was halten Sie von dieser Zahl?
Ja, also ehrlich gesagt, das wird jetzt öfters gesagt und auch geschrieben, immer nachgebetet. Das regt mich richtig auf. Das ist einfach nur eine gegriffene Zahl, die 95%. Was ich weiß, wird auch von der jetzigen Direktorin sogar öffentlich gesagt, dass das also insgesamt 85% schwer und schwerst beschädigt sind. Nicht? Also das ist ja eine andere Zahl. Und ich unterscheide bei dem Begriff gerettet unterscheide ich einfach zwischen gerettet und geborgen.
Also Sie gehen eher davon aus, dass möglicherweise 95% eher geborgen sind.
Ja, sagen wir mal, diese 85%, die habe ich jetzt gerade vor kurzem noch gelesen. Ich bin zum Beispiel befreundet mit einem der Söhne von Heinrich Böll. Furchtbar für ihn. Der hat nämlich relativ kurz vor dem Einsturz noch, ich glaube, 10 Kartons mit Originalen von seinem Vater reingegeben, die zum Teil gar noch gar nicht digitalisiert und noch nicht mal kopiert waren.
Es wird ja auch immer davon gesprochen, dass es bis zu 50 Jahre dauern kann, bis Manuskripte, Dokumente, Fotografien überhaupt restauriert sind. Nun werden in dieser Zeit auch wichtige Zeitzeugen wahrscheinlich versterben. Was bedeutet das für diese Dokumente? Die sind ja dann, selbst wenn sie gerettet sind, eigentlich verloren, weil sie nicht mehr identifiziert werden können, oder?
Ja, es ist wirklich schlimm. Also ich bin mit einigen Historikern auch ganz gut bekannt. Und unter Fachkreisen von Historikern, die in solchen Archiven arbeiten, ist das Archiv praktisch abgeschrieben. Denn die müssen ja jetzt und in absehbarer Zeit darin immer arbeiten können. Und ganz wichtig ist ja, dass die Archivarien, die da drin sind, zueinander eine gewisse Zuordnung haben. Und die ist ja total zerstört und ich weiß nicht, ob die überhaupt wiederhergestellt werden kann.
Sie gehören ja der Initiative Archivkomplex an, die sich für einen Erinnerungsort an der Einsturzstelle einsetzt. Das ist ein unterirdischer Erinnerungsort. Ja. Wie sieht es denn überhaupt mit dem Erinnern von offizieller Seite aus?
Ich würde mal sagen, das beschränkt sich auf das vom Stil her Erforderliche, zum Beispiel an so einem Tag wie heute da vor Ort zu gedenken. Aber da dran zu bleiben, wie man das so schön sagt, das sehe ich bei der Stadt nicht. Es gibt auch noch keine richtigen Pläne, auch bei der Stadtentwicklung und Planung, für die Zeit danach. Also einschließlich eines würdigen Ortes des Gedenkens. Da gibt es von der Stadt praktisch keine Signale. Und da in diese Lücke ist eben unsere Initiative gestoßen. Die haben wir Archivkomplex genannt. Und da werden also Ideen entwickelt für die Zukunft, für eine zukünftige Nutzung. Ob das das Gedenken sein wird, das sagen wir jetzt noch nicht. Aber dass wir überhaupt solche Potenzialen nutzt und nicht wieder hergibt. Also jetzt sieht es so aus, da kann man nur die Daumen drücken, dass bei der nächsten Ratssitzung tatsächlich der Rat dafür stimmt. Und das ist ein positives Zeichen.
Der Architekt Peter Bußmann zum Einsturz des Kölner Stadtarchivs vor 10 Jahren, bei dem auch sein Vorlass zerstört wurde. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs herrschte Hunger und Elend, vor allem in den großen Städten in Deutschland, aber es gab gleichzeitig auch eine ungeheure Aufbruchsstimmung. Politisch, weil man zum ersten Mal demokratisch regiert wurde, aber auch kulturell. Das Bauhaus wurde in Weimar gegründet und gilt heute als eine der einflussreichsten Ideenschulen überhaupt. In Düsseldorf entstand die Künstlergruppe Das junge Rheinland. In Dresden rief man die Sezessiongruppe 1919 ins Leben. In Dresden versammelten sich überhaupt viele Künstler, die zur künstlerischen Avantgarde in Europa gehörten. Paul Klee, Piet Mondrian, Kandinsky stellten hier aus. Ähnlich wie am Bauhaus ging es den Künstlern auch um Zukunftsräume. Unter diesem Namen zeigt nun das Albertinum in Dresden diese Künstler seit gestern in einer Ausstellung. Unser Kritiker Carsten Probst hat sie gesehen. Ja, Zukunftsräume heißt die Schau, Herr Probst. Welche Zukunft wurde denn da von den Künstlern entworfen?
Ja, Frau Reinhardt, also ich stelle mir das auch gerade anhand Ihrer Schilderung jetzt in der Anmoderation eher so immer vor wie eine moderne Avantgarde, der es so eine Art künstlerisches Umweltbewusstsein ging. Also man reagierte auf diese industrialisierte Welt, die wachsenden Großstädte, die schlechten Lebensbedingungen der Menschen, natürlich auch auf die Situation des Ersten Weltkrieges oder nach dem Ersten Weltkrieg. Also es geht darum, welche Rolle Kunst sozusagen für eine bessere Zukunft spielen kann, indem man das ästhetische Bewusstsein der Menschen anspricht. Und mit ästhetischem Bewusstsein so die Theorie oder der Idealismus eigentlich auch dieser Künstler lassen sich schönere Häuser, schönere Städte, schönerer Alltag, schönere Maschinen sogar herstellen, insgesamt eine menschenwürdigere Welt. Und so experimentierte man eben auch mit Formen von Architektur, mit Wirkungen von Farbe, Formen der Natur, mit Skulpturen und so weiter. Und wir haben ja in manchen modernen Metropolen in dieser Zeit erlebt, wie Künstler quasi die ganze Stadt von vornherein umkrempeln wollten. Aber so war das in Dresden eben nicht. Dresden war damals schon zwar als Stadt der Kunst, als Kunstmetropole auch etabliert, aber der größte Anteil dieses Ruhms datierte wohl eher so in weit vergangene Zeiten zurück. Insgesamt war es schon wohl eine kulturell eher konservative Stadt.
Wenn die Stadt aber doch eher konservativ war, was zog denn die Künstler dann überhaupt nach Dresden?
Das lief, so haben es die Kuratorinnen dieser Ausstellung in mühsamer Archivrecherche ermittelt, wohl hauptsächlich über einzelne persönliche Kontakte, auch wenn der Kreis der Leute selbst, die sich dann also für diese Avantgarde-Kunst einsetzen, klein war. Zum Beispiel herauszuheben ist Ida Bienert, eine progressive Kunstsammlerin, die mit Walter Gropius vom Bauhaus befreundet war und deren Tochter auch am Bauhaus studierte. Und Bienerts Name ist heute vor allem bekannt, weil sie bei Piet Mondrian die Ausgestaltung ihres Studierzimmers in der Villa, in ihrer eigenen Villa in Auftrag gab, in dem Mondrian sozusagen dann zum ersten Mal seine Vision einer räumlichen Wirkung von Farbe hätte erproben können. Das Projekt ist dann zwar gescheitert, aber diese kunsthistorisch einzigartigen Entwürfe Mondrians gibt es noch und die wurden für diese Ausstellung auch sehr anschaulich rekonstruiert. Dann gab es verschiedene Galerien, Ernst Arnold, Kühl und Kühn oder Neue Kunst Fides. Da wurden zum Teil museale Großausstellungen gezeigt, zum Beispiel zu Ehren von Kandinskys 60. Geburtstag. Und natürlich das zentrale Großereignis in Dresden war die internationale Kunstausstellung, von der Größenordnung sicherlich mit der Documenta heute vergleichbar. Das zog auch viele Künstler an. Hier realisierte also beispielsweise Elisitsky, also dieser russische Konstruktivist, 1926 einen Demonstrationsraum für abstrakte Kunst mit ganz unterschiedlichen Wänden aus unterschiedlichsten Materialien. Also dieses Raumgebilde ist hier auch als Rekonstruktion zu sehen und macht diese Ausstellung für mich auch so bedeutend, denn sie geht direkt an diese Nahtstelle, wo eigentlich ganz abstrakte Bildformen in physische, reale Räume umgesetzt werden sollten.
Waren diese Zukunftsräume denn eigentlich aus heutiger Perspektive eher Spinnereien oder ging es da auch um gesellschaftliche Entwürfe, die heute noch relevant sein könnten?
Also man sieht an dieser Ausstellung, man hat Gegenwartskünstler auch eingeladen. Helmut Zubernick zum Beispiel hat diese besagte Rekonstruktion von Mondrians Kabinett für Ida Bienert vorgenommen. Man sieht, diese Frage mit der Realisierung berührt ein Kernproblem der modernen Avantgarden, das auch für heute noch virulent ist. Das betrifft eben die Frage der Autonomie. Sobald ein Kunstwerk oder ein Kunstprojekt sich auf die Alltagskunst einlässt oder auf die Alltagswelt, wie im Fall Mondrian, dann gibt es seine Autonomie auf. Das heißt, es wird irgendwie auch, gerät in den Verdacht, nur Dekoration zu sein. Andererseits, wie will Kunst sonst in die Gesellschaft hineinwirken? Ich denke, das ist wichtig für Dresden eigentlich auch mit dieser Schau in den Diskurs der Moderne nochmal einzusteigen, weil man aus der Stadt ja sonst immer eher andere Töne hört.
Carsten Probst über die Ausstellung Zukunftsräume im Albertinum in Dresden, zu sehen bis Anfang Juni. Diese Ausstellung hat gerade erst angefangen, zu Ende gegangen ist dafür das größte afrikanische Filmfestival, das Panafrikanische Film- und Fernsehfestival von Ouagadougou, kurz FESPACO, das zum 50. Mal in Ouagadougou in Burkina Faso stattfand. Rund 200 Werke afrikanischer Filmschaffender wurden unter dem Motto Vergangenheit und Zukunft des afrikanischen Kinos gezeigt. Wenige schaffen es leider in die europäischen Kinos. Eine Ausnahme dürfte dieses Jahr der kenianische Film Rafiki von Wanuri Kahiu sein, der letztes Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes lief. Unser Berichterstatter Gerhard Haag begleitet das Festival seit vielen Jahren. Mit ihm habe ich vor der Sendung über die Gewinner des Festivals gesprochen, die gestern Abend ausgezeichnet wurden.
Die drei Hauptpreise, die Goldene Jelenga, das bezieht sich auf den Gründungsmythos des Mossi-Volkes hier, ging an The Mercy of the Jungle. Ein ruandischer Regisseur, Joel Karekezi, behandelt den Kriegskonflikt im Grenzgebiet Ruanda-Ostkongo. Der zweite Preis ging an Karma von Khaled Youssef aus Ägypten. Auch zwei Männer, eine Zwei-Männer-Geschichte, die eine Identität tauschen, ein reicher Industrieller und ein armer Arbeitsloser. Den dritten Preis bekam Fatwa von Ben Mahmoud aus Tunesien. Der Vater lebt in Paris, reist zur Beerdigung seines Sohnes, der bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, und entdeckt nach und nach, dass der Sohn sich in radikalen Salafistenkreisen aufgehalten hat. Am Ende gibt es in diesem Film ein Schockerlebnis, 15 Sekunden vor Ende,
den Sie uns offensichtlich nicht verraten wollen.
Ja, genau.
Lassen Sie uns einmal ganz kurz über das Motto des Festivals sprechen, Vergangenheit und Zukunft des afrikanischen Kinos. Die Vergangenheit des afrikanischen Kinos war durchaus auch von den Kolonialmächten geprägt. Das ist ein Thema, das uns gerade doch sehr beschäftigt in der Kultur. Die Folgen des Kolonialismus. Gab es da so etwas wie einen roten Faden im Programm?
Also das ist mir nicht bewusst geworden. Interessant ist nur dabei auch, dass bei dem Motto die deutsche Übersetzung insofern abweicht von der afrikanischen oder französischen Version, da im Französischen es eine Mehrzahl ist, die afrikanischen Kinokünste sozusagen, was bei uns heißt das afrikanische Kino, aber es ist bewusst in der Mehrzahl, denn das afrikanische Kino gibt es in dem Sinne nicht, meiner Meinung nach, ebenso wie es keinen afrikanischen Tanz oder kein afrikanisches Theater gibt, sondern es gibt Theater aus afrikanischen Ländern oder Filme, die aber eine unglaublich große Bandbreite aufweisen. Also wenn man dann gerade an den Maghreb denkt oder dann aus Westafrika oder aus Südafrika, das hat sozusagen keine afrikanische Klammer. Und das ist vielleicht das Neue daran, dass die afrikanischen Gesellschaften sich insofern selbst ermächtigen und antikolonial oder antipostkolonial aufstellen. Der Einfluss der Kolonialmächte in der Vergangenheit im Kino, die ist jetzt nicht speziell thematisiert worden.
Nun ist Afrika groß. Es gibt sehr viele Länder mit sehr vielen unterschiedlichen politischen Systemen, auch mit dem, was im Film möglich ist und was nicht möglich ist. Rafiki wurde auch auf dem Film gezeigt, ein kenianischer Film, der in Kenia verboten wurde, bei europäischen Festivals gezeigt wurde und sehr gut besprochen wurde. Gab es da irgendwelche Reaktionen?
Ja, also als ich ihn gesehen habe, es ist ja ein Film über die Entwicklung einer lesbischen Beziehung zweier junger Frauen, die sich sozusagen aus ihren Traditionen lösen und etwas Neues für sich suchen und ihren eigenen Weg gehen wollen. Und es war wirklich auffallend. Beim ersten Kuss der beiden Frauen sind reihenweise die Menschen aufgestanden und rausgegangen. Aber der Film lief bis zum Ende ohne Probleme, aber es hat doch große Lücken im Kino hinterher gegeben. Wobei ansonsten in den Hauptkinos die Vorstellungen immer rappelvoll waren. Es gab aber keine Reaktion und der Film ging fast leer aus. Nur eine der Darstellerinnen wurde als beste Darstellerin geehrt.
Vielleicht erzählen Sie uns zum Schluss noch ganz kurz von Ihrem persönlichen Favoriten des Festivals.
Also ganz kurz zu Themen, die mich noch interessiert haben oder die auffallend waren. Es war zum einen, wie oft die Auseinandersetzung zwischen Tradition und Moderne. Und da gab es einen Film, nämlich Akasha, einen sudanesischen Film, der nicht die Entscheidungsnot gezeigt hat zwischen Tradition und Moderne, sondern der gezeigt hat, dass in dem heutigen Leben sich auf Traditionen zu beziehen Sinn macht und hilfreich sein kann. Und das fand ich insofern eine neue Note sozusagen in der Auseinandersetzung, dass es nicht geht, entweder oder.
Gerhard Haag über die 50. Ausgabe des Filmfestivals FESPACO in Ouagadougou, das gestern zu Ende ging. Und in den Kulturmeldungen würdigt Mascha Drost nun einen Universaldilettanten.
Als einen solchen bezeichnete sich der Kabarettist, Autor und Moderator Werner Schneider. Das mit dem Dilettanten muss man nicht ernst nehmen, aber ein Universalist war er in jedem Fall. Mitglied im österreichischen PEN-Club, Moderator des ZDF-Sportstudios. Er war studierter Kunstgeschichtler und arbeitete als Werbetexter und zusammen mit Dieter Hildebrandt jahrelang zusammen.
Mein Publikum sieht am liebsten von vorn. Ich meine das so, ein berühmter Theatermann hat einmal gesagt, wer seinem Publikum immer nur nachliefe, der sehe auf Dauer nur dessen Arsch. Manche Gestalter deutschsprachiger Fernsehunterhaltung haben es noch nie gesehen, das menschliche Antlitz.
Gestern wurde Werner Schneider tot in seiner Wiener Wohnung aufgefunden. Er wurde 82 Jahre alt. Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen würdigte Schneider als einen der vielfältigsten und beliebtesten Künstler seines Landes. Er habe polemisch, spöttisch, politisch unterhalten und sein Tod reiße eine schmerzliche Lücke ins Kulturschaffen. Der Göttinger Musikwissenschaftler Klaus Hoffmann ist mit dem Georg-Philipp-Telemann-Preis der Stadt Magdeburg ausgezeichnet worden. Hoffmann erhielt den Preis für sein umfangreiches und besonderes Engagement bei der wissenschaftlichen Erschließung und Aufarbeitung der Werke von Georg-Philipp-Telemann. Über ein halbes Jahrhundert hinweg hat er mehr als 100 Kompositionen Telemanns herausgegeben, darunter viele Entdeckungen und Erstveröffentlichungen. Als Herausgeber und Wissenschaftler mit breiter und tiefer Kenntnis vieler Kompositionen Telemanns zählt Klaus Hoffmann zu den besten und außerordentlich gut informierten Telemann-Kennern unserer Zeit, hieß es in der Begründung zur Preisvergabe. Und eine letzte Meldung, eine Kooperation zwischen Prag und Paris, die Prager Nationalgalerie und das französische Centre Pompidou wollen in Zukunft noch enger zusammenarbeiten. Die beiden Institutionen hatten schon im vorigen Jahr bei einer Ausstellung des tschechischen Abstraktionspioniers František Kupka kooperiert.
Mascha Drost mit den Kulturmeldungen. Zum Tod des österreichischen Kabarettisten Werner Schneider gleich noch mehr in den Informationen am Abend mit meinem Kollegen Rainer Brandes. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.